schmunzeln. Wir haben ja hier dieses Heft auf dem Platz gefunden und da steht oben rechts, ich weiß nicht, ob ihr es schon gelesen habt, Momente der Achtsamkeit. Ich werde auch Achtsamkeit erwähnen in den nächsten Minuten. Achtet mal drauf, ob ihr es findet. Und sonst fand ich es jetzt einfach cool, den Einstieg, den wir gehört, also den wir hatten durch das Gehörte, dass so viele von uns das auch erleben durften, diesen Blickwechsel, was ja Thema ist. Ich weiß nicht, ob ich mich vielleicht ein bisschen zur Seite stelle. Die Kamera folgt vielleicht so. Schön. Also, ja, Blickwechsel. Blickwechsel, das ist so eine Frage von etwas wegschauen und woanders hinschauen. Und das kann eben was total Positives sein, wenn man von dem Negativen wegschaut auf das Positive. Und das fand ich jetzt cool zu hören von den verschiedenen Geschichten, Leute, die das erlebt haben. Und da soll es eben jetzt auch drum gehen. Ich habe einfach gedacht, das Thema, ich habe das so gelesen, als mir das gesagt wurde, Blickwechsel mutig ins Heute. Und dann dachte ich, dann nehmen wir doch einfach Blickwechsel mutig und ins Heute. Dann haben wir drei Punkte und dann ist das schon mal so ein bisschen strukturiert, was ich sage. Dann kann man das vielleicht auch ein bisschen besser nachvollziehen. Deshalb fangen wir mal an mit dem Blickwechsel. Aber bevor wir das machen, möchte ich gerne noch beten. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Wie wir gerade eben schon gehört haben, so viele haben gesagt, dass du ihnen auch Stärke gibst, dass du durch deine Gegenwart ermutigst, dass du uns Hoffnung gibst, dass du uns Zuversicht schenkst. Gott, und das glaube ich ganz fest, das glaube ich, weil ich das selber erlebe. Und ich bitte dich, dass wir das auch gemeinsam erleben dürfen während dieser Zeit, dass du meine Worte gebrauchst, dass du uns begegnen kannst, dass du jedem Einzelnen von uns zeigst, dass du wirklich gegenwärtig bist, ein Gott, der real ist, ein Gott, der mächtig ist, ein Gott, der gut ist. Danke, dass du da bist, Gott. Amen. Genau, wie gesagt, drei Punkte, Blickwechsel, mutig und ins Heute. Wir starten mit Blickwechsel. Der Blickwechsel, das ist eine etwas, wo man von einer Seite auf die andere schaut, wo man also eine Alternative hat. Wir haben eine Alternative, entweder dahin zu schauen oder dahin zu schauen. Und dann, wenn wir den Blick abwenden von der einen Sache und hinwenden zu der anderen Sache, dann heißt das nicht, dass sich die Situation dadurch verändert oder dass plötzlich irgendwas anders wird, aber in uns ändert sich etwas oder in unserem Blickfeld ändert sich was. Und das ist interessant, weil wenn sich in uns etwas verändert, dann kann sich eben dadurch tatsächlich auch die Situation verändern oder unser Umgang mit der Situation. Oder wir können es einfach schaffen, die Situation besser auszuhalten, bis sie vielleicht vorübergeht oder sich eben verändert, wenn wir einen anderen Blick auf die Dinge haben. Dazu habe ich ein Zitat mitgebracht. Karl Valentin, deutscher Komiker von vor vielen Jahren, hat gesagt, ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Unser innerer Zustand kann sich ändern, selbst wenn die Situation sich nicht ändert. Jetzt ist die Frage, warum sollten wir überhaupt den Blick wechseln? Was ist überhaupt das Interesse daran, seinen Blick zu ändern auf die Dinge oder etwas zu verändern von seinem inneren Zustand? Das haben vielleicht einige von uns erlebt, 2020, ein Jahr der Krise, könnte man sagen. Ein Jahr, was uns unerwarteterweise getroffen hat. Und in solchen Situationen werden wir herausgefordert, den Blick zu wechseln. Wenn alles gut läuft, wenn ich gerade meine Blumen anschaue und alles schön und gut ist, dann habe ich kein Interesse, irgendwo anders hinzugucken. Aber wenn ich irgendwo hingucke oder wenn ich in einer Situation bin, wo es mir nicht gut geht, wo ich nicht zufrieden bin, dann habe ich Interesse, etwas zu ändern und wenn es eben nur mein Blick ist. Ich habe eben gerade von einer Krise gesprochen. Eine Krise, das kommt eigentlich nur von dem Wort Entscheidung. Krise an sich ist nichts Schlechtes. Es ist das an den Punkt kommen, wo wir vor der Entscheidung stehen, entscheide ich mich in diese Richtung zu gehen oder in diese Richtung zu gehen. Und das führt eben dann zu dem Wendepunkt, also zu einer Veränderung. Und das könnte man eben auch Blickwechsel nennen. Eine Krise ist an sich nichts Schlechtes, nur eine Krise fordert uns heraus, unseren Blick zu ändern. Man sagt so, kommt von Friedrich Nietzsche, was mich nicht umbringt, macht mich nur stärker. Ich glaube nicht, dass es immer stimmt, aber es stimmt vielleicht schon auf eine gewisse Art und Weise, dass eine Krise uns stärker machen kann. Und dieser Wendepunkt kann zum Positiven dienen und kann uns hinterher verändert, aber positiv verändert aus der Situation herausgehen lassen. Veränderung ist nichts Schlechtes. Es gibt ja so Menschen, die haben wirklich Probleme damit, dass sich was verändert. Aber Veränderung ist nichts Schlechtes. In Bewegung zu sein ist nichts Schlechtes, denn es ist ein Zeichen für Leben, in Bewegung zu sein. Da bewegt sich nichts mehr. Da bewegt sich schon noch was. Es ist gut, in Bewegung zu sein. Und deshalb ist Veränderung nicht unbedingt schlecht, sondern Veränderung ist nötig oder Veränderung ist normal, wenn wir am Leben sind. Und wenn man jetzt die christliche Perspektive anschaut, dann ist das auch eine ganz interessante Sache. Dann ist nämlich diese Krise, nennen die Christen gerne, Bekehrung. Beziehungsweise der Wendepunkt, dann ist die Bekehrung und die Krise ist eben vielleicht dieser Punkt, an dem ein Mensch dahin kommt und sich fragt, das Leben, das muss doch noch mehr sein oder das kann auch nicht sein, dass mit dem Tod alles aus ist oder ich brauche irgendwie Halt in meinem Leben, da muss doch noch was sein. Das sind oft Schicksalsschläge, die Menschen herausfordern, sich auch Fragen zu stellen, die eben dann vielleicht auch zum Glauben führen, die dahin führen, dass ein Mensch überlegt, vielleicht gibt es ja doch tatsächlich einen Gott. Und deshalb ist eben Krise, Wendepunkt, die Bekehrung, dass jemand sein Leben verändert, dadurch, dass er an Gott glaubt und Gott kennenlernt. Und das ist auch interessant, wenn man, das gibt ja dieses ganz bekannte Lied Amazing Grace, und da gibt es auch diese eine Zeile, die sagt, ich war blind, aber jetzt sehe ich. Blickwechsel kann eben auch im christlichen Sinne ein blind sein und dann sehend werden, so wie ja auch Jesus Blinde geheilt hat. Und da fand dann auch ein Blickwechsel statt. Und ich sage nicht, dass wir Christen immer gut sind darin, diese neue Perspektive zu haben. Diese Perspektive, dass Gott gegenwärtig ist. Dass Gott derjenige ist, der die Kontrolle hat. Aber ich glaube, wir können das lernen und darin wachsen, zu merken, ja, Gott ist hier. Gott ist jetzt da und Gott behält auch jetzt die Kontrolle. Denn das ist das, was wir Christen glauben, dass Gott derjenige ist, der regiert, dass Gott derjenige ist, der allgegenwärtig ist, dass er die Dinge in der Hand hält. Ich werde noch ein paar Mal den Bruder Lorenz zitieren. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere. Das war ein Mönch, französischer Mönch, im 17. Jahrhundert, glaube ich. Und der hat ganz viel über die Gegenwart Gottes geredet, geschrieben, nachgedacht und sie eben auch ist sich darin geübt, die Gegenwart Gottes wahrzunehmen. Und der sagt, ach so, ja, das war das Bild für Gott steht hinter allem und manche erkennen es und manche nicht. Bruder Lorenz sagt, je mehr wir Gott kennen, desto größer wird unser Verlangen, ihn zu kennen. Wie ich immer sage, je mehr man sieht, desto mehr sieht man. Oder je mehr man will, desto mehr will man. Aber je weniger man macht, desto weniger macht man. Nein, aber tatsächlich ist es so eine Aufwärtsspirale und das erlebe ich ganz oft. Je mehr wir erleben von Gott, je mehr wir sehen von Gott, desto mehr haben wir auch Lust, mehr zu entdecken und mehr drinne zu sein und uns noch mehr da rein einzutauchen in das, was Gott für uns hat oder auch uns offenbart. Je mehr wir Gott kennen, desto größer wird unser Verlangen, ihn zu kennen. Wenn wir einmal anfangen, diese neue Perspektive reinzukommen, diesen Blick zu wechseln, von dem Blindsein ins Sehen zu kommen, dann haben wir auch normalerweise immer mehr Lust, mehr zu sehen, mehr zu entdecken. Das zum Thema Blickwechsel. Mutig. Was ist mutig? Wie definieren wir mutig? Oder was ist gut oder schlecht? Was denken wir ist erstrebenswert oder sollte man lieber vermeiden? Was ist das, was wir in unserem Leben anstreben? Was ist mein Ziel? Mein Ziel vielleicht in dieser bestimmten Situation oder mein Lebensziel, mein Lebenssinn? Oder man könnte auch fragen, wie definiere ich Erfolg? Ich habe am Ausgang auch die Mission weltweit, das ist die Publikation der Liebenzeller Mission, ausgelegt, die von im Januar, da habe ich nämlich einen Artikel über Erfolg geschrieben. Lest da gerne mal rein. Das ist ein gutes Thema, um sich mal darüber Fragen zu stellen, wie definieren wir denn überhaupt Mut oder Erfolg? Das ist diese. Und die ist auch online einsehbar für unsere Zuschauer online. Ja, das kommen wir gleich dazu. Wir Deutschen, wir machen ja gerne. Wir schaffen gerne. Wir arbeiten gern. Wir kriegen gern was auf die Reihe oder kriegen was hin. Wir haben gern oder erreichen auch etwas und erreichen vielleicht auch immer mehr oder haben dann auch immer mehr, zum Beispiel mehr Geld oder mehr Ansehen oder eben mehr Erfolg im Leben, mehr Leistung, mehr. Das ist was in unserer Kultur, glaube ich, sehr, sehr verwurzelt ist, allein schon durch unsere Marktwirtschaft, die ja darauf aufgebaut ist, dass es eigentlich immer mehr werden muss und immer mehr Wohlstand und so weiter. Da lernt man in Frankreich, dass manche Leute auch nicht ganz so ticken, aber es ist, glaube ich, auch eine europäische Sache, wo es einfach, wir sind darauf ausgelegt, immer mehr zu bekommen, immer mehr zu machen. Und es ist eigentlich schade, dass so wenige Leute sagen, ich bin zufrieden. Ich würde fast sagen, das wird manchmal schlecht angesehen, wenn jemand sagt, ah, ich bin zufrieden, ich brauche eigentlich nicht mehr Geld. Ich muss jetzt nicht die Karriereleiter hochsteigen. Ich muss nicht ein größeres Haus haben. Ich bin zufrieden, so wie es ist. Das ist eigentlich schade, weil Zufriedenheit ist doch eigentlich was Schönes und was unglaublich Befreiendes. Und ich glaube, das ist nicht nur eine deutsche Sache, das ist auch eine Sache, die wir Christen auch verinnerlicht haben. Wir Christen, wir wollen auch mehr Programme, eine größere Gemeinde, mehr Veranstaltungen, mehr leisten, mehr glauben, mehr dienen und immer mehr, statt dass wir einfach mal sagen, ich möchte eigentlich einfach zufrieden sein mit dem, was ich bin und was ich habe. Und das macht uns zu getriebenen, zu gestressten Menschen, zu Menschen, die in so einem Hamsterrad rennen. Und das Bild von dem Hamsterrad, das zeigt uns, dass es eigentlich ein Rennen und ein Anstrengen ist, was uns nirgendwo hinbringt, was kein Ziel hat, was sinnlos ist. Da ist der Kalender voll, da ist das Leben voll, dann macht man die ganze Zeit und schafft man die ganze Zeit und hat keine Zeit und am Ende bleibt man trotzdem irgendwie leer zurück und man merkt, das ist kein echtes Leben, das erfüllt mich nicht. Und ich glaube, immer mehr Menschen erkennen, dass immer mehr nicht glücklich macht. Dass dieses ewige Machen und Tun und Schaffen letztendlich nicht erfüllt. Ich habe auf der Fahrt hierher einen Podcast gehört, also vor ein paar Tagen, als ich nach Süddeutschland gefahren bin, von Hessen, das war nicht Norddeutschland, das ist Mitteldeutschland, da habe ich einen Podcast gehört in einer Radiosendung und da wurde berichtet von zwei Deutschen, die in Berlin gewohnt haben, die haben viel gearbeitet vorher und irgendwann haben sie sich gesagt, nee, wir wollen das nicht mehr. Wir sind unzufrieden mit dem, wir wollen echtes Leben leben. Wie machen wir das? Wir suchen einen Bauernhof und den Bauernhof, den kaufen wir uns dann und dann bauen wir Gemüse an und dann leben wir glücklicher. Und das haben sie dann gemacht, die sind sogar nach Frankreich gegangen, weil da die Bauernhöfe günstiger sind. Und haben gesagt, wir wollen raus aus dem Hamsterrad. Und das ist mutig, das ist auszusteigen aus dem, was man kennt, wo man drin aufgewachsen ist, wo man Sicherheit hat oder Anerkennung von den Leuten um sich rum. Das ist mutig, das fand ich interessant zu hören. Und ich erlebe auch immer mehr so in meiner Generation, da gibt es junge Leute, also meine auch Freunde von mir, die kaufen sich einen kleinen Bus oder ein Auto oder so, das bauen sie um zu einem Campingwagen und dann fahren sie halt mal ein paar Wochen oder Monate durch die Gegend und erleben ein Gefühl der Freiheit und nicht mehr dieses ewige, ich arbeite und arbeite und arbeite und habe einen vollen Terminkalender und so weiter. Und das ist ein Trend, glaube ich, den es immer mehr gibt, dass sich immer mehr Leute danach sehen, eben achtsamer zu leben. Achtsamkeit, das ist auch so einer von den Trends. Warum denken, sind viele Leute von Sehnsucht erfüllt, wenn sie dieses Bild anschauen? Idyllisch, kleines Haus am See. Es gibt sogar dieses Tiny House Movement, wo die Leute in so einem ganz kleinen, so fast wie einem Bauwagen leben und ganz viele denken sich, ja, ich würde so gerne mein ganzes Zeug loswerden, nicht mehr das große Haus haben, nicht mehr die ganzen Sachen haben, Minimalismus. Bestimmt auch schon gehört, das ist auch einer von den Trends. Weniger haben und dafür mehr leben. Das ist, glaube ich, wonach sich ganz, ganz viele Leute sehnen. Und Achtsamkeit. Auf Englisch sagt man auch Mindfulness. Und hier das Bild sagt, Kopf voll oder achtsam. Und auf Englisch ist es eben mindful or mindful. So viele sehnen sich danach zu leben, statt immer nur in diesem Hamsterrad zu rennen und nichts zu erreichen. Und das kommt aus dem Buddhistischen. Und ich sage jetzt nicht, das ist schlecht, ich sage, da können wir was von lernen. Aber ich sage eben auch nicht, das ist die Lösung. Wir kommen noch weiter dazu. Ja, und etwas anders zu machen als bisher war, das braucht Mut. Blickwechsel, mutig ins Heute. Und genauso, ich habe vorhin gesagt, Christ zu sein, Christ zu werden, ist ein Blickwechsel. Und das zu tun, diesen Blick zu wechseln, Christ zu werden, das ist eine Lebensveränderung und die braucht extrem viel Mut, weil das plötzlich, das verändert alles. Ich meine, wenn man plötzlich glaubt, dass ein Gott, der alles in seiner Hand hat, wenn man plötzlich glaubt, dass Jesus nicht nur der Erschaffer der Welt ist, sondern auch das Ziel des Universums, das verändert alles. Aber es braucht Mut. Aber die Veränderung lohnt sich. Genau, wir kommen zu dem dritten Punkt. Blickwechsel, mutig, ins Heute. Ins Heute. Diese ganzen Trends, von denen ich gerade geredet habe, wonach sich Leute sehnen, das ist, glaube ich, ein Sehnen danach, zu sein, zu leben und auch im Moment zu sein, im Heute, im Hier und im Jetzt. Und auch für mich ist das, also ich sage jetzt nicht, oh, das sind die Trends und die sind alle doof, sondern mir geht das genauso. Ich sehne mich auch danach, mehr im Hier und Jetzt zu leben und zu sein und Gott zu erleben im Hier und Jetzt. Und eben auch selber noch mehr da zu sein. Ich habe ein Jahresmotto für dieses Jahr mir im Januar überlegt. Letztes Jahr hatte ich das auch schon. Dieses Jahr habe ich überlegt, was wäre das? Und tatsächlich kam mir ein Wort in den Kopf, wo ich gedacht habe, ja, das möchte ich mir dieses Jahr vornehmen. Und das ist Presence, Gegenwart. Oder eben auch Dasein. Ich möchte selber eine Person sein, die da ist für andere, die nicht immer mit dem Kopf irgendwo in der Vergangenheit oder in der Zukunft hängt, aber ich möchte auch Gottes Dasein, Gottes Gegenwart in meinem Leben erleben, indem ich mir bewusst mache, dass er da ist. Gott ist da. Ich bin hier jetzt. Und wir können nur hier und jetzt sein. Wir können natürlich über Handy auch verbunden sein mit da und hier und überall, aber trotzdem können wir als Person nur im Hier und Jetzt sein. Wir können nicht in der Zeit reisen. Wir sind einfach an einem Ort und in einem Moment. Aber wir haben trotzdem, glaube ich, die Tendenz, und da habe ich auch immer wieder mit Freunden drüber geredet, manche haben die Tendenz, mehr in der Vergangenheit zu leben und andere haben vielleicht die Tendenz, mehr in der Zukunft zu leben. Die einen denken dann lange noch über Gespräche nach, die sie geführt haben, wie hätte ich es anders sagen können oder so. Und andere denken, ja, nächste Woche habe ich das und das vor und in 3 Monaten gehe ich in Urlaub und in 3 Jahren ziehe ich dahin und so. Und die leben in der Zukunft. Aber dieses entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu leben, das macht uns zerrissen. Das nimmt uns dieses ganz im Hier und Jetzt zu sein. Und ich glaube nicht, dass Vergangenheit und Zukunft unwichtig sind. Ich glaube, die Vergangenheit formt uns, macht uns zu dem, die wir heute sind. Und die Zukunft prägt unser Heute. Wenn ich weiß, in Zukunft passiert das und das, oder eben auch unsere Hoffnung als Christen zu wissen, Gott hat den Sieg und die Herrlichkeit wird kommen, das verändert unser Heute. Aber trotzdem sollen wir im Hier und Jetzt, oder sollten wir vielleicht mehr im Hier und Jetzt leben, weil wir eben nicht in der Zukunft leben können, nicht in der Vergangenheit und auch nicht an einem anderen Ort. Und genau das weiß Jesus, als er seinen Jüngern das Gebet lehrt, das bekannteste, das Vaterunser, und unser tägliches Brot gib uns heute. Nicht gib uns in 3 Wochen auch noch unser Brot, oder gib uns einen großen Klopapiervorrat für die nächsten Monate, sondern gib uns heute das, was wir brauchen. Wir leben im Hier und Jetzt. Und im Hier und Jetzt ist Gott da, und im Hier und Jetzt dürfen wir Gott vertrauen. Wir sind geschaffen als Gottes Ebenbilder. Das ist das, was die Christen glauben. Das ist, was ich glaube. Und Gott stellt sich vor zu Mose im Alten Testament und sagt, ich bin, der ich bin. So sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Das ist das erste Mal, wo Gott sich vorstellt. Und wie stellt er sich vor? Er sagt, ich bin. Wir sind geschaffen als Gottes Ebenbilder, und wir können jetzt auch, wir sind auch, so wie Gott ist. Und manche Bibelübersetzungen, die übersetzen dieses Ich bin, was Gott sagt, übersetzen sie mit Ich bin da, oder mit Ich bin da für euch. Und das ist das Geheimnis des Glaubens, dass Gott da ist. Und dass Gott sogar da ist, wenn es gar nicht danach aussieht. Dann, die Weihnachtsgeschichte ist ja auch sehr bekannt. In Matthäus steht, man wird ihm den Namen Emmanuel geben. Man wird Jesus den Namen Emmanuel geben. Emmanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Gott ist da für uns. Und damals bei dieser Weihnachtsgeschichte, da kennt man ja die Szene mit diesen 3 Weisen oder wie viele es auch immer dann waren, die in den Stall kommen. Das ist ein dreckiger Stall irgendwo in Israel damals, besetzte Zone, arme Leute. Und da kommt Gott, da ist Gott da. Und es ist so unscheinbar und es ist so komisch und es ist eigentlich gar nicht, wie man erwarten würde. Warum kommt nicht Gott und macht alles plötzlich schön und sauber und gut und vergoldet und groß und herrlich? Gott ist da, auch in dieser heruntergekommenen, schwierigen Situation. Aber manche, eben diese 3 Weisen, oder es waren wahrscheinlich nicht 3, aber diese Weisen aus dem Morgenland, die erkennen das. Die erkennen, Gott ist da. Und ihr Blick wird verändert von diesem kleinen Kind irgendwo in der Futterkrippe, den König zu erkennen und vor dem niederzuknien. Das ist das Geheimnis des Glaubens, dass Gott da ist, auch in einer Situation, wo wir es nicht erwarten, wo es uns vielleicht schlecht geht, wo in der Welt Sachen passieren, die wir nicht verstehen. Aber Gott uns trotzdem diesen Blickwechsel schenkt, zu sehen, dass er da ist. Gott ist da, Gott ist gegenwärtig. Ja, ich habe eine andere Schriftart gewählt, die hat der Computer leider nicht erkannt. Gottes Gegenwart ist hier. Einige von uns haben wahrscheinlich schon mal so einen Moment gehabt, wo sie gedacht haben, ich spüre Gottes Gegenwart, Lobpreiskonzert, Lichter, Nebelmaschinen, ich spüre Gottes Gegenwart. Oder das Gebet mit dieser einen Person, ich spüre Gottes Gegenwart. Oder wenn diese eine Person predigt, die so gut predigen kann, dann spüre ich Gottes Gegenwart. Oder wenn ich meine stille Zeit mache, dann spüre ich Gottes Gegenwart. Ich meine, ich glaube, einige von euch haben das schon mal erlebt. Oder wenn man spazieren geht im Wald oder wenn man dann die schönen Frühlingsblumen sieht und dann so dieses Bewusstsein, Gott ist da. Aber wer stand letztens in der A8 im Stau und hat sich so gedacht, ich spüre Gottes Gegenwart. Gott ist da. Wer hatte letztens Streit in seiner Familie und hat gedacht, Gott ist da, Gott ist gegenwärtig. Wer kam letztens nach dem Unfall ins Krankenhaus und lag da auf dem Bett und hat sich gedacht, Gott ist gegenwärtig. Wahrscheinlich weniger, aber Gott war auch da. Gott war auch da gegenwärtig. Gott ist immer gegenwärtig und gerade an den Orten oder genauso an den Orten, wo wir es nicht erwarten und wo wir es vielleicht auch nicht verstehen, zum Beispiel in so einem Stall. Ich habe vorhin von Bruder Lorenz erzählt und das ist dieses Buch, also das ist, glaube ich, zwei verschiedene Ausgaben von dem Buch, das habe ich letztes Jahr gelesen, wo es darum geht, Gottes Gegenwart zu erleben oder sich darin zu üben, die Gegenwart Gottes zu erleben. Also kleine Buchempfehlung. Und der hat gesagt, ein weiteres Zitat, bei mir gibt es keinen Unterschied zwischen der Zeit des Gebets